Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wieden-Herdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 13. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Ja, liebe Zuhörer, haben Sie schon mal den Begriff Hashtag gehört? Wissen Sie, was ein Retweet ist oder was Twitter ist? Für viele von uns ist das immer noch Zukunftstechnik, die irgendwann und irgendwo von irgendwie mal genannt wird, aber wir gehen damit kaum direkt um. Für andere ist es ein selbstverständlicher Umgang, täglicher Umgang. Es wird getweetet, was man macht, welche Vorlieben man hat, wen man gerade getroffen hat. Und mit dieser Gesellschaftsform der elektronischen Kommunikation beschäftigt sich unter anderem auch die Universität Wieden-Herdecke. Und zwar erstaunlicherweise die Abteilung für Philosophie. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, aber nicht das einzige, über das ich gerne heute reden möchte, und zwar mit meinem Gesprächspartner Herrn Professor Dr. Matthias Kettner von der Fakultät für Kulturreflexion, Studium Fundamentale, vom Lehrstuhl für praktische Philosophie. Das ist ja auch schon ein interessantes Wort gebildet, die praktische Philosophie. Ganz herzlich willkommen, Herr Kettner.
Ja, hallo.
Vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Was ist denn eigentlich praktische Philosophie? Philosophie ist ja irgendwie so, man denkt, hat Gedanken, und das Praktische ist, wie kriege ich eine Schraube in die Wand gedreht? Wie passt das zusammen?
Ja, das ist natürlich eine etwas missverständliche Bezeichnung. Also wenn man das so zum ersten Mal hört, denkt man, praktische Philosophie, das ist ja fast ein hölzernes Eisen. Philosophie ist per se unpraktisch. Gibt es das überhaupt? Das ist natürlich ein Label, ein Etikett, was in der Philosophiegeschichte selber entstanden ist und gilt auf eine große Zweiteilung zurück, die, naja, man kann sagen, seit 300 Jahren zwischen theoretischer und praktischer Philosophie unterscheidet. Man könnte es ein bisschen festmachen an, um jetzt zwei berühmte Werke zu nennen, also an Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, das ist so eine theoretische Philosophie, ganz klar. Und die Kritik der praktischen Vernunft, auch von Kant, das ist eben praktische Philosophie. Ja, das ist jetzt so nur Wortgeklingel, was steckt dahinter? Dahinter steckt, wie bei guter Philosophie immer, eine Sachfrage. Und wie könnte ich das am besten beschreiben? Vielleicht so. Die praktische Philosophie hat es mit allem zu tun als Philosophie, was letztlich auf menschliches Handeln und damit auf Freiheit zurückgeht. Das kann also jetzt Handlungstheorie sein, das wäre so ein Unterzweig der praktischen Philosophie. Es kann Ethik sein, also philosophische Theorie der Moral. Moral hat ja auch was mit freiem Handeln zu tun, mit Verantwortung, mit richtig und falsch. Es gehört dazu aber auch die philosophische Thematisierung von Lebensformen, also bis hin zum Staat. Und heute würde man auch philosophische Behandlungen von Fragen der Weltordnung, transnationale Gerechtigkeit oder von Globalisierung, all das würde man unter die praktische Philosophie rechnen. Also auch die ganze Welt der Institutionen ist ja ein Ergebnis menschlichen Handelns. Auch wenn uns diese Institutionen, wie etwa das Wirtschaftssystem, oft wie eine Natur entgegentreten, aber es ist ja zweite Natur, es ist von uns gemachte Natur. Ja, also um mich kurz zu fassen, die theoretische Philosophie auf der anderen Seite hat es mit Erkenntnis, mit Wahrheit und mit Gültigkeit zu tun. Also die Theorie heißt ja ursprünglich Schau der Dinge oder den Zusammenhang, Dinge im Zusammenhang sehen, Erklärungen finden. Also diese uralte Idee, die ja zu dem Anfang der Philosophie in Griechenland gehört, die Schau des Ganzen, also die Welt zu durchdringen, geistig zu durchdringen und zu verstehen, was ihre Prinzipien sind, ihre Gründe, all das fällt unter dieses sehr breite Feld der theoretischen Philosophie.
Da sind Sie aber, wenn Sie gerade sagen, die praktische Philosophie, das sind die Lebensformen, auch die Globalisierung und die Fragen der Gesellschaft. Damit sind Sie ja im Prinzip, wenn wir von der Gemeinnützigkeit einer Universität ausgehen, ganz nah an dem Thema dran, weil wir Impulse oder Sie geben Gedankenimpulse wieder zurück in die Gesellschaft oder schauen in die Gesellschaft als Forschungsfeld, als Forschungsobjekt sozusagen. Schauen Sie da rein.
Ja, also mein Lehrstuhl hier an der Universität ist ja Lehrstuhl für praktische Philosophie und angewandte Ethik. Und also insofern beschäftige ich mich mit Fragen besonders der Wirtschaftsethik, der Medizinethik, der Diskursethik, also Kommunikationsethik. Und das sind so Schwerpunkte, die ich in den letzten 10 Jahren, ich bin jetzt seit 10 Jahren hier an der Uni auch, in vielen Konferenzen, in einigen Forschungsprojekten und in Publikationen dann auch bearbeitet habe.
Das ist auch ein Punkt, den ich gleich noch ansprechen will. Ihre 2 Bücher, die im Dezember des letzten Jahres, also vor gut einem halben Jahr erschienen sind oder zumindest hier annonciert wurden. Aber vielleicht einmal noch mal kurz, weil Sie gerade sagten, Sie sind seit 10 Jahren hier. Sind Sie ja nicht nur Lehrstuhlinhaber, sondern Sie waren auch Dekan mal eine Zeit lang. Aber wenn wir noch mal ein Stückchen weiter zurückgehen, was haben Sie vorher gemacht, bevor Sie nach Witten gekommen sind?
Ja, also mein Geburtsort und im Grunde auch, wie man sagt, also der Lebensmittelpunkt. Mein Familienwohnort ist Frankfurt am Main. Mhm. Und ich habe auch dort studiert, Philosophie und Psychologie. Habe dort auch promoviert bei Karl Otto Apel und Jürgen Habermas. Über ein Thema der theoretischen Philosophie übrigens, also über Hegel. Und dann habe ich in Frankfurt letztlich auch habilitiert, war aber lange Jahre auch in Essen am Kulturwissenschaftlichen Institut. Das ist ein reines Forschungsinstitut. Und dort habe ich, das war eigentlich meine Begegnung mit dem Ruhrgebiet. Also vorher hat das Ruhrgebiet für mich wenig bedeutet, aber als ich dann jahrelang in diversen Forschungsgruppen in Essen dann auch sondern die Gegend kennenlernen konnte. Man forscht ja nicht im Elfenbeinturm, sondern man ist ja immer in einer Region, die einem auch von der Atmosphäre, von den Menschen, von den Veranstaltungen, vom Klima also irgendwie nahe kommt im Laufe der Zeit. Ja, also da habe ich mich mit verschiedenen Themen beschäftigt, die von Pragmatismus, philosophischer Pragmatismus über Medientheorie bis zur Demokratietheorie reichen. Wir hatten da das Glück, am KWI, also am Kulturwissenschaftlichen Institut, sehr interdisziplinär arbeiten zu können. Also wir hatten in der Forschungsgruppe immer unterschiedliche Ansätze, Soziologen, Politologen, andere Philosophen, Filmwissenschaftler. Die Gruppe wurde von einer Filmwissenschaftlerin geleitet, allerdings auch einer sehr philosophisch denkenden Filmwissenschaftlerin. Und das war eine sehr interessante Zeit, allerdings ohne Kontakt mit Studierenden, ohne Lehre. Es war ein reines Forschungsinstitut. Und nach meiner Habilitation 2000 in Frankfurt habe ich dann eine Weile noch eine Lehrstuhlvertretung in Frankfurt gemacht und mich dann beworben, wie man das so macht. Und Witten-Herdecke hat damals in der Fakultät für Studium Fundamentale, wie sie noch hieß, eine Stelle ausgeschrieben für praktische Philosophie. Ich kannte die Universität durch meinen damaligen Kollegen auch am KWI und habe mir die Uni mal angeguckt, es hat mich interessiert, ich habe mich beworben und so kam ich dann 2002 an die Uni.
Mhm. Ja, Sie haben ja jetzt 10-jähriges Jubiläum dann mit dem Wintersemester 2023, was jetzt kommt. War das, ich meine, diese Konstruktion, dass jeder Studierende, jeder Fachrichtung, die hier angeboten wird, immer auch einen geisteswissenschaftlichen Anteil leisten muss. Also dieser Stufu-Donnerstag, wie er ja hier so sozusagen eingerichtet ist. Diese Konsequenz, war das irgendwie etwas, was Sie besonders angesprochen hat? Im Gegensatz zu anders, immer so Studium Generale kennt man ja von anderen Universitäten auch, wo man dann sagt, ja hier, guck doch mal über den Tellerrand. Aber so institutionalisiert, wie es hier ist, ist es ja an anderen Orten doch nicht so.
Ja, das war eine lustige Geschichte im Studium Generale. Also der gerade angesprochene Kollege, das ist der Historiker Jörn Rüsen, der war damals, als ich am KWI war, auch Präsident des KWI. Der hat mir schon immer begeistert von diesem Studium Fundamentale erzählt. Mhm. Hat ja auch hier in Witten gelehrt. Und ich hatte nie so eine klare Vorstellung, nur dass es was Tolles ist. Also, er hat immer in höchsten Tönen davon geschwärmt. Und als ich dann im Bewerbungsvorgang, also hier meinen Bewerbungsvortrag hielt, was nicht so ganz einfach war, ich hätte es beinahe verpasst. Ich bin mit dem Auto gekommen aus Frankfurt, hatte mir vorher genau angeguckt, wo ich hin muss, hatte auch relativ viel Zeit, habe aber dann die erste Abfahrt genommen und bin dann irgendwie in Stockholm rausgekommen und kam dann mit Ach und Krach hier noch an die Uni. Als ich nämlich dann in Witten war und fragte, wie komme ich zur Uni, wussten viele gar nicht, dass es hier eine Uni gibt. Ja. Das hat mich sehr verblüfft. Ich bin in helle Verzweiflung geraten und es ist nur einem hilfreichen Tankwart zu verdanken, dass ich dann gerade noch richtig zu meinem Termin hier zum Bewerbungsvortrag kam. Und dann hatte ich in diesem Bewerbungsvortrag so eine kleine Einleitungspassage und habe dann über das Studium Fundamentale, wollte eine Verbindung herstellen zu meinem Vortragsthema, das ging über Menschenwürde, und habe dann aus einer reinen Formulierungsgewohnheit das gesagt, was man immer sagt, nämlich Studium Generale. Mhm. Großes Geraune und Lachen im Publikum. Ich habe mich dann gleich verbessert. Also den Fehler habe ich dann nicht mehr gemacht. Und als ich dann hier war, habe ich sehr schnell gefunden, dass das Studium Fundamentale hier tatsächlich was Originelles und sehr Wertvolles ist. Das ist ja keine einfache Einrichtung. Wir wissen ja, wie es geht. Also man muss nicht nur jedes Semester wieder ein Riesenprogramm machen, sondern dieser Donnerstag ist auch schwer zu halten. Er wächst immer zu an Rändern. Man muss ihn immer frei schaufeln und es lohnt sich aber. Mhm. Es lohnt sich.
Das ist ja eher so eine Doppelaufgabe. Also ich nutze mal die Gelegenheit, dass Sie als Dekan ja auch tätig gewesen sind. Und wir haben ja jetzt auch im Namen neue Fakultät für Kulturreflexion heißt es, ja. Und Bindestrich Studium Fundamentale. Also es ist eine eigene Fakultät mit eigenen Studierenden, ja. Mit eigenen Studiengängen, aber bietet als Dienstleistung für die anderen auch noch Bindestrich das Studium Fundamentale an, sozusagen.
Ja, genau. Also wenn Sie so wollen, können Sie es eine Dienstleistung nennen. Es ist insofern keine, weil wir ja keine Leistung auf Bestellung sozusagen abliefern, sondern wir sind als Fakultät ja autonom, also selbstbestimmend in diesem Angebot. Wir stimmen uns natürlich mit den anderen Fakultäten ab und sind sehr interessiert an, also zu hören, was an Bedarf besteht, welche Seminare jetzt nachgefragt werden. Also jetzt ganz aktuell etwa haben wir einen Gastdozenten, der ein vielbesuchtes Seminar macht über die Arabellion, eine Demokratiebewegung in den nordafrikanischen Staaten. Natürlich ein sehr aktuelles Thema und solche Themen müssen natürlich in die Universität. Und das Studium Fundamentale ist ein Fenster und ich denke das größte Fenster für solche Themen. Mhm. Und das nutzen wir natürlich. Ich erinnere mich an einen 19. Januar vor ein paar Jahren, als wir in einem Studium Fundamentale Format, wir haben das Stufu Topic genannt, ich habe das damals eingeführt, da sollte so eine Mobilisierung von einem ganzen Tag oder eine besondere Mobilisierung für ein bestimmtes Thema an diesen Donnerstagen sein. Und wir haben da das Thema Wozu Kapitalismus gehabt. Das war noch vor der Krise. Mhm. Und obwohl es vor der Krise war, hat dieses Thema doch sehr eingeschlagen. Und wir haben hier einen ganzen Tag über Kapitalismus diskutiert. Und das, finde ich, sind solche Themen, die gehören auch an die Universitäten. Das könnten Sie an einer staatlichen Universität kaum machen. Schon allein deshalb, weil einen ganzen Tag unter so ein Thema zu stellen und entsprechend zu organisieren, würde einer großen Universität eine derartige Störung des Betriebsablaufs darstellen, dass das nicht ginge. Da zeigt sich dann doch ein Vorteil hier dieser kleinen, intensiven Universität. Sowas geht hier eher. Es geht auch hier nicht reibungslos, aber es geht immerhin.
Diese aktuellen Themen, also wie Sie gerade schon sagten, was war das, Postkapitalismus? Oder?
Nein, wozu Kapitalismus?
Wozu Kapitalismus? Ich bin jetzt gedanklich in dem Vortrag von vorletzter Woche, der Post, der Postwachstumsgesellschaft.
Ja, genau.
Das war sehr gut besucht. Also und ich habe gerade gesehen, plakatiert ist schon wieder ein ähnliches Thema. Ja. Also diese Auseinandersetzung mit der Frage, wie läuft unsere Gesellschaft eigentlich weiter, wenn sie nicht mehr in diesem Wachstum drin ist, wenn dieses Peak Oil kommt, also die Peak Oil heißt ja, dass die Spitze des Verbrauchs oder sagen wir mal, dass der Verbrauch und die Förderung entgegenlaufen, also irgendwann müssen wir uns darauf einstellen, es ist nicht mehr genug für alle da und es wird also ein Rückschreiten der Ansprüche geben. Und die Frage da vor dem Vortrag war ja, wie kann eine solche Gesellschaft aussehen? Mit der interessanten Prämisse vom Dozenten, der gesagt hat, es kommt ohnehin auf uns zu, nutzen wir die Chance zur Gestaltung. Lassen wir uns nicht von der Situation überrollen und müssen dann spontan irgendwas reagieren, sondern man fängt an, jetzt schon das Szenario von, ich weiß nicht, was sind das für Zeiträume, 40 Jahre, 50 Jahre vielleicht, jetzt schon mal zu denken. Und das Interesse in der Bevölkerung hier oder bei den Studierenden ist ja offenbar da. Ich glaube auch, es waren auch viele Nicht-Universitäts-Gäste da aus der Bevölkerung.
Ja, ich war auch bei diesem Vortrag dabei. Und das war doch eine sehr gefüllte Halle. Man merkte, dass sich viele inneruniversitäre, aber auch Gäste für das Thema interessieren. Es gab ja auch eine lebhafte Diskussion. Das sind eigentlich so die Themen und die Diskussionsgelegenheiten, die ich sehr schätze. Die sind ja auch nicht einfach herzustellen. Man weiß vorher nie, ob sowas zustande kommt. Das ist so eine gewisse diskursive Energie, die muss sich eben ergeben. Glückliche Umstände helfen dazu, aber erzwingen kann man es nicht.
Das ist wahr, ja. Ja, die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit den Entwicklungen, das haben Sie ja persönlich auch gemacht. Das nehme ich mal hier diese Ankündigung Ihrer beiden Bücher, die jetzt im Dezember annonciert wurden. Sind die gleichzeitig entstanden oder ist das jetzt einfach eine Pressemeldung, wo man das zusammengefasst hat, was im letzten Jahr entstanden war?
Ja, Sie meinen wahrscheinlich dieses Buch.
Kann man die Titel sagen, das eine ist Ökonomisierung und Kommerzialisierung der Gesellschaft und das andere ist die Wirtschaftsethik in der Medizin.
Ja, die sind beide letztes Jahr erschienen. Die kann man kaufen und es handelt sich um Bücher, die entstanden sind aus Tagungen zu diesen Themen. Wenn ich vielleicht zu diesem Kommerzialisierungsband was sagen kann.
Ja, gerne.
Der steht im Kontext einer langen Gesprächsreihe und Konferenzreihe, eigentlich schon seit 12 Jahren, einer Arbeitsgruppe innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Diese Arbeitsgruppe widmet sich der Wirtschaftsethik und Wirtschaftskultur. Wir haben seit vielen Jahren also doch mit schöner Regelmäßigkeit eine Jahrestagung gemacht und oft sind auch daraus dann thematische Sammelbände entstanden. Und wir hatten hier in Witten, ich glaube vor 3 Jahren, eben eine Jahrestagung und das Ziel war, Kommerzialisierungsprozesse zu begreifen oder alternative Möglichkeiten, solche Prozesse zu beschreiben, mal zu vergleichen. Und ich hatte diese Konferenz damals geplant mit der oder aus der Einsicht, dass die Kritik an Ökonomisierung einerseits sehr wichtig, andererseits aber auch so inflationär und verbreitet ist, dass man dringend Differenzierung braucht. Oft wird als Ökonomisierung etwas kritisiert, was bei genauerer Betrachtung vielleicht besser anders zu beschreiben ist. Ja? Oder die Phänomene, die man im Blick hat, wenn man über Ökonomisierung redet, sind so heterogen, sind so verschiedenartig, dass man besser verschiedene Prozesse unterscheiden sollte. Damit man auch Vor- und Nachteile besser unterscheidet, also Kritik und Affirmation. Und im Laufe dieser Konferenz ist ziemlich gut klar geworden, dass, wenn wir von Ökonomisierung reden, wir eigentlich von einem viel allgemeineren Denkmuster reden, als nur von etwas, was mit Wirtschaft zu tun hat. Also man könnte sagen, Ökonomisierung hat mit Effizienz Leistungssteigerung zu tun. Und die gibt es natürlich auch in der Technik. Also wenn Sie eine technisch bessere Lösung erfinden, vorschlagen, anstreben, dann immer eine, in der ein gewünschtes Ergebnis mit weniger Aufwand oder mit weniger unerwünschten Nebenwirkungen erreicht wird. Also die also in diesem Sinne effizienter. Mhm. Und Sie finden das zwar auch in der Wirtschaft, aber in der modernen Wirtschaft kommt einiges dazu, was nicht unter dieses allgemeine Denkschema der Effizienzsteigerung fällt, sondern was ausschließlich mit der Steigerung von Profit und der Selbstverwertung von Kapital zu tun hat. Und solche Prozesse sollte man dann besser als Kommerzialisierungsprozesse unterscheiden. Das ist viel spezifischer als dieses allgemeine Denkmuster der Ökonomisierung. Also wenn Sie heute etwa, reden wir mal von einem konkreten Gegenstand, also von Kliniken, von Krankenhäusern. Es gibt ja einen ganz starken Trend von den circa 2200 Krankenhäusern in Deutschland, immer mehr in privatwirtschaftliche Einrichtungen zu verwandeln, also die Träger wechseln, es sind nicht mehr kirchliche Träger oder die öffentliche Hand ist nicht mehr Träger, sondern es sind jetzt Klinikketten, die Träger oder andere private Wirtschaftsunternehmen. Und diese Privatisierung von Kliniken ist ein äußerst interessantes Phänomen. Und Sie können da auf der einen Seite natürlich Ökonomisierungsvorgänge beobachten. Die sollte man aber auch in nicht privatisierten Kliniken beobachten, weil jede Klinik unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot steht und den Patienten, also der Versorgungsauftrag, ist ja eigentlich der, möglichst viele Patienten gut zu versorgen. Der würde ja darunter leiden, wenn ein Krankenhaus Verschwendung treibt. Was man hier verschwendet, fehlt eben dem Nächsten, der es braucht, der Patient ist, bedürftig ist. Und Sie können aber bei diesen privatisierten Kliniken eben noch ganz andere Prozesse beobachten, nämlich dass Investoren eine Rendite erwarten und die Klinik eben gewinnträchtiger umzuorganisieren ist. Und ob man etwas gewinnträchtig organisiert, ist ein anderes Ziel, als dass man es nur effizient, also ressourcensparend organisiert. Beide Ziele können zusammenarbeiten, sie können sich auch gegenseitig stören. Und es kann auch sein, dass das zweite Ziel, also Gewinne zu erwirtschaften, so sehr die Überhand gewinnt und sich in den Vordergrund schiebt, dass die eigentliche Existenzberechtigung einer organisierten Krankenbehandlung im Krankenhaus leidet. Also wenn Sie Gewinne nur erwirtschaften können unter Bedingungen, dass Sie etwa die Arbeit des Pflegepersonals und der Ärzte so verdichten und so im Grunde ausreizen, dass zu wenig Aufmerksamkeit für den einzelnen Patienten übrig bleibt, dass zu viel Burnout entsteht, zu viel Personalwechsel und so weiter, dass die Arbeitsverhältnisse so schlecht werden, dass dann letztlich der Kontakt zum individuellen Patienten und die individuelle Behandlung schlechter werden, als sie sein müssten, dann haben sie natürlich sich ins Knie geschossen. Also nicht als Investor, sie kriegen ja einen Gewinn, aber für die Patienten ist es dann nicht mehr gut. Die stehen dann keineswegs, wie es in Sonntagsreden ja gerne heißt, im Mittelpunkt, sondern sie stehen ganz am Rand.
Ist denn das dann eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die ja grundsätzlich von Nachteil ist? Wo Sie das gerade erzählt haben, habe ich automatisch gedacht, es gab ja immer eine Zeit, wo die Kommunen ihre Straßenbaubetriebe oder diese städtischen Kraftwerke oder was es alles so gab, privatisiert haben, weil es hieß, dass die können das billiger machen. Also die privaten Betriebe können das billiger machen. Und man hört, ich kann jetzt leider keine Quelle nennen, aber ich habe schon wahrgenommen, dass manche Städte diese Betriebe wieder zurückkaufen, weil sie sagen, letztendlich kommt uns das dann doch teurer. Wenn wir erstmal einmal in die Abhängigkeit geraten sind, dann macht der Privatier natürlich, versucht dann möglichst viel für sich da herauszuschlagen. Und da sagt die Stadt oder manche Städte oder Kommunen sagen, nee, dann nehmen wir das doch lieber wieder in die eigene Verwaltung herein. Da gibt es so eine Rückholbewegung. Können Sie das irgendwie kommentieren und vielleicht auch für den medizinischen Sektor einschätzen, wie das aussieht im Moment?
Ja, also es gibt ja mittlerweile auch schon Universitätskliniken, die privatisiert worden sind. Also Marburg-Gießen ist eben ein Beispiel. Und da gibt es doch Signale, dass sich die Schwierigkeiten mehren und vielleicht sogar ein Rückkauf durch das Land eine gute Lösung wäre.
Tatsächlich. Also,
es gibt so Anzeichen. Ob das was wird, weiß man noch nicht so recht. Auf der anderen Seite, ja, die Kommunen, die Sie erwähnen, ich denke gerade an Hagen, also eine Stadt, die nun wirklich in der Nähe ist. Ich habe gelesen, die Stadt ist ziemlich pleite. Und das hat auch damit zu tun, dass vor einigen Jahren riskante Finanzgeschäfte gemacht worden sind, derart, dass man glaubte, man ist besonders schlau, wenn man dieses Cross-Border-Leasing ausnutzt. Das war eine Zeit lang so der letzte Schrei. Also Stadtkämmerer, die genau wussten, was zu tun ist, haben dann bestimmte Infrastrukturen der Stadt an amerikanische Investoren verkauft und dann zurückgeliehen für einen längeren Zeitraum, um damit Steuerersparnis zu machen. Also man könnte auch sagen, das ist eine Art weichgezeichneter Steuerbetrug gewesen. Der war aber legal, deshalb weichgezeichnet. Tatsächlich sind durch die ganzen Verwerfungen im Zuge der Finanzkrise viele dieser Investoren in Schwierigkeiten geraten und damit auch die ach so schlauen Stadtkämmerer und Städte, die ihre Anlagen dann nur noch unrentabel betreiben können oder zurückkaufen müssen mit großen Kosten. Das sind so Erscheinungen, wie soll man sagen, einer, ich glaube, überschießenden, also einer unerwünscht großen Neugier für alle sich bietenden Möglichkeiten, rentabler zu arbeiten. Also ich glaube, man muss als Philosoph sehen, dass oftmals die Steigerung von bestimmten Werten, die abstrakt gesprochen gut erscheinen, in Wirklichkeitszusammenhängen überhaupt nicht nur gut sind, sondern ambivalent sind. Das heißt, sie produzieren gute und schlechte Wirkungen. Sie haben Vorteile und Nachteile und sie sind, man könnte jetzt sagen, sie sind dialektisch. Und einen Sinn für solche dialektischen Vorgänge zu schärfen und nicht einfach von Fortschritt auszugehen, das ist, glaube ich, eine große Errungenschaft der modernen Philosophie, seit Hegel, könnte man sagen, auch der Frankfurter kritischen Theorie, also diese Fortschrittskritik und Fortschrittskritik, also genau hinzuschauen, ob das, was für Fortschritt jeweils ausgegeben wird, auch standhält, auch im zweiten Blick standhält, ob das nun im Bereich der Technik ist, ob das im Bereich der Lebensplanung ist, ob das im Bereich des guten Lebens ist, etwa im Bereich des Konsumierens, was man sich alles kaufen kann, ob es im Bereich der Kunst ist oder ob es im Bereich der Politik ist, also ob etwa die neuesten softwareunterstützten Formen demokratischer Kommunikation einen Fortschritt der Demokratie bedeuten, überall dort genauer hinzuschauen. Das ist, glaube ich, eine Aufgabe einer sozialkritischen und im weitesten Sinne praktischen Philosophie.
Ja, Sie sprechen da schon im Nebensatz das Thema an von dem von der Veranstaltung Flüssige Demokratie, flüchtige Bürger, wo es unter anderem um Liquid Feedback gegangen ist. Ja. Da würde ich gerne ganz zum Schluss auf jeden Fall nochmal stärker darauf eingehen. Aber vielleicht nochmal, weil Sie gerade auch die Begriffe Ethik und Moral ins Spiel gebracht haben. Und wenn ich mir allein das System der Krankenversicherungen anschaue. Die Krankenversicherung funktioniert ja im Grunde als Solidarmodell. Diejenigen, also wir alle zahlen in eine Kasse ein, in der Hoffnung, eigentlich in der Hoffnung, niemals Ansprüche stellen zu müssen, weil wir immer hoffen, gesund zu bleiben. Aber für den Fall, dass wir dann nochmal krank werden und dass vielleicht eine sehr teure OP notwendig ist, dann steht uns dieser Fonds zur Verfügung und es wird ausgezahlt. Das ist einfach so ein Solidarmodell und das ist an sich, denke ich immer, ist das ja eigentlich ein geschlossenes System.
Ja.
Wenn man jetzt aber von privaten Krankenversicherungen ausgeht, dann kommt genau diese Kapitalisierung ins Spiel, dass also zu diesem geschlossenen System irgendwo so ein Ablasshahn ist, oder nicht im Sinne von Ablasshandel, sondern da ein Kanal, wo Geld aus diesem geschlossenen System rausfließt, und hat mit den unmittelbar Beteiligten, die da Geld geben, in der Hoffnung, dass sie im Schadensfall dann auch wieder was zurückbekommen, nichts mehr zu tun. Für mich erscheint das von vornherein so, als würde es nicht funktionieren können. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, wo wir gesellschaftlich, politisch sehr stark drauf aufbauen. Warum scheint es dann trotzdem so zu sein, dass diese Kommerzialisierung also besser ist als das, was vorher da gewesen ist?
Ja, also das... Sie haben dann ein interessantes Beispiel jetzt aufgebracht, also die wie soll man sagen, die Teilung des Versicherungswesens in privaten und in einen öffentlichen Teil von Versicherungen, also die andere Geschäftsmodelle haben. Und beide sind Solidargemeinschaften, nur ist das Interesse daran, Gewinne zu machen, also Profite zu erzielen, ist in dem privaten Teil der Versicherung ist natürlich ein ganz wichtiges Interesse. Wichtiger als im anderen Teil. Also ich meine, wenn Sie in der öffentlichen, also sagen wir mal, Sie sind in der Allianz oder in der Barmer versichert, dann ist es ja auch so, dass Sie mit Ihren Prämienzahlungen eine riesige Bürokratie mit bezahlen. Sie bezahlen Gehälter, sie bezahlen Boni, sie bezahlen alles Mögliche. Das ist eben der Betrieb. Die Betriebsförmigkeit dieser großen Institutionen macht, dass eine Menge Geld für den laufenden Betrieb aufgewandt werden muss. Jetzt können Sie da nicht sagen, wir sparen das weg, sonst würde das eben zusammenbrechen. Mhm. Sie können Exzesse vielleicht kritisieren, aber das verschlingt eine Menge Geld. Jetzt, wenn Sie jetzt auf den privaten Sektor bei den Krankenversicherungen schauen, dann haben die all dies auch, also diesen ganzen Bürokratieapparat. Aber sie müssen auch darüber hinaus noch Gewinne erzielen, die größer sind als die Investitionen. Und irgendwer profitiert da, wovon eigentlich? Mhm. Man kann ja wohl kaum sagen, dass die privatwirtschaftliche Organisationsform als solche schon effizienter, kostengünstiger wäre als irgendeine andere Organisationsform. Nein, sie muss dazu gemacht werden. Das können Sie, wenn Sie als Versicherer können Sie das zum Beispiel dann, wenn Sie eine Risikoselektion betreiben können. Also wenn Sie nicht jeden nehmen müssen, sondern wenn die Gruppe derer, die Sie versichern, die Sie also im Krankheitsfall dann auch bezahlen müssen, aus den Prämienrücklagen, wenn Sie die so steuern können, dass die im Durchschnitt weniger oft oder weniger schwer krank werden, als der Durchschnitt der Versicherten in nicht privaten Versicherungen. Genau das passiert ja. Es gibt zwar dann auch einen Risikostrukturausgleich, und ich glaube überhaupt, dass dieses duale System von Versicherungen in Deutschland zumindest die beste Zeit schon hinter sich hat und dass es eher so eine Konvergenz oder einen Rückbau des Privaten dort geben wird. Aber in anderen Bereichen versucht man auch, also eine Teilung, man versucht privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle einzuführen und auszuprobieren, mit der vagen Hoffnung, dass der unternehmerische Geist Lösungen finden wird für die für die Dienstleistungen oder die Probleme, um deren Lösung es dort geht, Lösungen finden wird, die doch irgendwie denen überlegen sind, die man findet, wenn man ohne Unternehmensgeist rangeht. Mhm. Ja? Also das ist ja die hintergründige Hoffnung. Also Josef Schumpeter, ein wichtiger Ökonom, wir haben sein Hauptwerk letztens auch in einem Seminar über Wirtschaftsphilosophie mal wieder ausgegraben und gelesen. Josef Schumpeter ist überzeugt, dass dieser unternehmerische Geist vieles kaputt macht. Er hat dieses Stichwort von der kreativen Zerstörung, schöpferische Zerstörung, ja, geprägt. dass dieser unternehmerische Geist aber auch das ist, was letztlich Fortschritt antreibt. Also der größte Motor von menschlicher Erfindungskraft. Und das ist nicht nur Technik, sondern das sind eben auch Praxiserfindungen. Und diese vage Hoffnung, dass das der Unternehmer, die unternehmerischen Organisationsformen anderen überlegen sind, die muss man ja erstmal zulassen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die vollkommen unbegründet ist. Man muss aber dann doch immer wieder auf die Ergebnisse schauen, weil diese Vorteile einer entfesselten Produktivität und eines entfesselten unternehmerischen Geistes, der tolle neue Lösungen findet, immer die Kehrseite hat, dass das Profitstreben das wieder auffrisst, was man vorher vielleicht Gutes davon erwarten durfte. Und insofern ist es also was, it's a mixed blessing. Ja, es hat wirklich zwei Seiten. Jetzt bin ich ein bisschen da ins Abschweifen gekommen. Wir waren ja bei den Versicherungen. Sie können zum Beispiel auch im Rundfunkbereich beobachten, wann fing das an, ich glaube in den frühen 80er Jahren, das duale Rundfunksystem in Deutschland. Also man hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war überhaupt kein Staatsfunk, sondern es war ein plurales System, aber mit öffentlich-rechtlichen Sendermodellen. Und nun, ich sage jetzt mal so pauschal, kam die Politik auf die Idee, dass es doch gut wäre, wenn man einen zweiten Sektor kreiert, nach dem einfachen Prinzip Konkurrenz belebt das Geschäft.
Mhm, habe ich auch gerade im Kopf gehabt, genau.
Und dann fing der private Rundfunk in Deutschland an. Das war ein gigantisches Freisetzungsexperiment, jetzt nicht gentechnisch, sondern eben kommunikationstechnisch. Und wozu hat er geführt? Nun ja, eine Zeit lang gab es da ja wirkliche Innovationen, denn die Privaten waren erfindungsreicher, die mussten ihre Zielpublika ja erst bilden, ihren Markt erst bilden und haben dazu vieles unternommen, was dann auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Nachahmer gefunden hat. Es gab eine gewisse Konvergenz der Systeme, könnte man fast sagen. Wenn wir jetzt heute auf die Rundfunklandschaft schauen, wird man wahrscheinlich sehr differenzieren müssen. Also es gibt viel Licht, aber es gibt auch viel Schatten. Und man kann nicht sagen, dass den öffentlich-rechtlichen Sendern es nur gut getan hat und bekommen ist, dass sie von dem Feuerwerk der Privaten doch einiges übernommen haben, vielleicht sogar zu viel übernommen haben. Also vielleicht ist die Konvergenz gar nicht so gut am Ende. Das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass man versucht, duale Bereiche zu schaffen. Und der Punkt, den ich machen will, ist nur wieder der, dass man genau hingucken muss, was letztlich an negativen Folgen aus dieser Produktivität, die dem Profitstreben geschuldet ist, auch herausspringt. Das darf man nicht unterschlagen. Mit Blick auf den Rundfunk nochmal gesagt, die Verbreitung von Werbung und die Verkürzung von Informationen und die Endpolitisierung der Rundfunksendungen überhaupt. Also wenn Sie mal auf die Formate schauen, welche politiknahen Formate es überhaupt noch gibt. Ich glaube, das ist eine Tendenz, die ist jetzt in Bezug auf die Lebensfähigkeit unserer Demokratie gesprochen eher fragwürdig.
Mhm. Ja, eigentlich hat ja der, also zumindest der staatliche Rundfunk hat ja einen Bildungsauftrag. Da wird ja gelegentlich von gesprochen. Und die Frage ist schon, ob der immer und an allen Stellen in der gewünschten Art und Weise eingelöst wird. Andererseits steht natürlich immer dieses Quoten-Gucken daneben. Also ein Sender ist dann erfolgreich, wenn er eine gewisse Quote an Zuschauern erreicht und wenn die dann eben in die seichte Spielfilmangebote der Privaten beispielsweise abgleitet, dann kann man ihn mit einem tiefgründigen Hintergrundbericht über, keine Ahnung, Stuttgart 21 oder irgendwas sicherlich dann auch nicht unbedingt in dem Ofen hervorholen. Aber das ist vielleicht das falsche Kriterium. Das ist ja ohnehin eine Frage, die ich gerade hatte. Kann denn aus der Philosophie heraus auch Hinweise gegeben werden, nach welchen Kriterien man denn eigentlich schauen will? Also Sie haben das ja sehr schön ausgebreitet, dass es so ganz viele verschiedene Aspekte gibt, auf die man wenn man da so von Ökonomisierung und Kommerzialisierung spricht, draufschauen kann. Und jetzt wäre es ja eigentlich im Grunde, wenn man mal sagt, es ist alles Kommerzialisierung, nur einiges, oder es ist alles Ökonomisierung, aber einiges ist schlechte Ökonomisierung, das ist dann eher die Kommerzialisierung, und einiges ist die gute Ökonomisierung, und das ist das, was wir eigentlich anstreben. Und dazwischen dem Guten und dem Schlechten zu unterscheiden, bräuchte man ja Kriterien. Ist es etwas Schlechtes, wenn ein Kapitalgeber eine gewisse Rendite wieder rausbekommt, weil er zunächst einmal einen Anschub finanziert hat, wie das eine Bank ja auch macht, wenn ich jetzt einen Betrieb aufmachen wollte. Ich hätte ja gar nicht die Mittel, müsste eine Anschubfinanzierung bekommen. Natürlich will der Geldgeber dann mit der Rendite wieder was zurückbekommen. Das klingt ja jetzt auch nicht so, sagen wir mal, ausbeuterisch, sondern das ist sehr nachvollziehbar. Wäre das schon etwas Schlechtes, oder ist es dann ob ich jetzt 3% zurückzahle oder 30%, fängt es da an, irgendwann kritisch zu werden? Also wo fängt man an, da Kriterien zu setzen?
Ja, die Kriterienfrage ist natürlich die entscheidende Frage. Denn wie anders wollen Sie denn Vor- und Nachteile beurteilen oder Erwünschtes oder Unerwünschtes, wenn nicht mit Rückgriff auf irgendwelche begründbaren Kriterien? Und wenn Sie jetzt, es geht ja oft um ein Zusammenspiel von Kriterien, also niemand würde im Ernst das sogenannte Gewinnmotiv oder Profitstreben als solches für schlecht halten, sondern es kommt immer auf die Umstände an, ja, also was wird daraus und was für Interaktionen treten auf, womit wirkt das zusammen und was passiert dann? Und das sind immer doch komplexe Beurteilungen. Also man kann deshalb auch nicht etwas sagen, die Privatisierung von Kliniken, über die wir vorhin gesprochen haben, sei pauschal eine schlechte Entwicklung, sondern es gibt da auch sehr gute Ansätze. Man könnte vielleicht mehr draus machen, als im Moment draus gemacht wird. Mehr im Sinne von, ja, jetzt, und an der Stelle kommt ein Kriterium rein. Also was wäre denn eigentlich besser? Und wenn wir jetzt von Institutionen reden wie Krankenhäusern, also das sind ja die wichtigsten, das ist eigentlich die wichtigste Form der organisierten Krankenbehandlung, die sozial so erfunden wurde in den letzten 200 Jahren. Und also dieses Problem der Krankenbehandlung eben lösen soll, ja, dann wird man auf den Zweck dieser Einrichtung zurückgehen müssen. Der objektive Zweck ist natürlich, ärztliches Wissen und Können zu entwickeln und dieses ärztliche Wissen und Können in den Dienst der Krankenbehandlung zu stellen. Also Patienten, das heißt der medizinischen Behandlung Bedürftige, Leidende, zu helfen. Das sind ja die Hauptziele der Medizin, also die Kardinalziele der Medizin sind ja seit langer Zeit ziemlich klar, nämlich eben Krankheiten heilen oder verhindern, krankheitsbedingtes Leid mindern und wenn es nicht anders geht, eben zu einem möglichst leidlosen oder friedlichen Sterbeprozess zu helfen. Und das sind die Hauptziele der Medizin gewesen. Mittlerweile gibt es noch andere Ziele, die sich so vom Rand her in das Selbstbild der Medizin schieben, also die wunscherfüllende Medizin etwa, wo ärztliches Wissen und Können nicht in den Dienst der Krankenbehandlung gestellt werden, sondern Gesunden zugutekommen. Also man denke etwa an Schönheitsoperationen. Aber wenn Sie jetzt mal also von diesen Zwecken der Medizin her denken, das sind eigentlich die Zwecke, die machen, dass wir das Medizinsystem, das wir haben, gut finden. Also die auch rechtfertigen, etwa, dass wir der Ärzteschaft, also dass wir jetzt im Sinne von die gesamte Gesellschaft der Ärzteschaft bestimmte Selbstregulierungsmöglichkeiten überlassen und zusprechen. Also die ständische Organisation der Ärzteschaft, die Selbstregulierung. Das sind alles Punkte, die, was die Soziologen eine Profession nennen, eben ausmachen. Diese Profession, warum sollte man Professionen wollen? Naja, weil sie auf sehr verbreitete Zwecke gute Antworten entwickeln oder gute Praktiken, die gute Lösungen bieten, entwickeln. Und wenn man jetzt auf diesen Zweck zurückgeht, muss man sagen, es gibt Krankenhäuser, es ist gut, dass es Krankenhäuser gibt, sofern sie eben der Patientenbehandlung zugutekommen. Und das ist der Hauptzweck, die Patientenbehandlung. Der Hauptzweck ist nicht, Geld zu machen. Mhm. Natürlich kann man den Hauptzweck verfolgen und braucht es nicht zu lassen, auch andere Zwecke zu verfolgen, solange die den Hauptzweck nicht durchkreuzen. Und wenn wir auf den Hauptzweck schauen, können wir aus diesem Hauptzweck der organisierten Krankenbehandlung vielleicht Kriterien entwickeln, um bestimmte konkrete Entwicklungen gut oder schlecht zu finden. Also man braucht eine normativ gehaltvolle Theorie der Arzt-Patient-Beziehung, kann man auch sagen, also der eigentlichen Behandlungssituation. Man braucht eine Theorie darüber, was gute Patientenbehandlung ist. Dann hat man auch Kriterien, die einem helfen zu sagen, was ein gutes Krankenhaus ist.
Ja, ich vermute mal, das Kriterium im Moment ist die Anzahl der Patienten pro Tag. Wenn man nur in einer Stunde halt nur 3 Patienten hat, kann man weniger Geld verdienen, als wenn man 30 in einer Stunde abfertigt, in Anführungszeichen gesprochen.
Ja, also die Apparatemedizin ist etwas, was auch sehr ambivalent ist in dieser Hinsicht. Viele Entwicklungen der modernen Medizintechnik verbessern ja die Patientenbehandlung. Wir können ja vieles nicht machen, ohne die moderne Technik. Auf der anderen Seite ist die jeweils neueste Technik auch teuer. Sie muss dann ausgelastet werden, wenn sie angeschafft worden ist. Man lastet Apparate aus, indem man dafür sorgt, dass die laufen. Und das bedeutet, dass man natürlich vielleicht auch Diagnosen stellt, die man sonst nicht gestellt hätte. Mhm. Da ließe sich viel zu sagen. Also um nur ein Stichwort noch zu nennen. Seit einigen Jahren ist ja im deutschen Gesundheitswesen die Umstellung im Gang auf Diagnosis-related Groups, also diagnosebezogenen Gruppen. Das ist ein System, das die Abrechnung ärztlicher Leistungen im Krankenhaus erleichtern und durchsichtiger machen soll, sodass man dann besser bewerten kann, ob Krankenhäuser aufwendig oder weniger aufwendig ihre Behandlungen durchführen. Man kann dann Krankenhäuser vergleichen. Man kann Pauschalbeträge also eben aussetzen und sagen, eine Blinddarmbehandlung kostet eben im Schnitt so und so viel. Danach richten sich die Krankenhäuser. Sie bekommen dann nur diesen Pauschalbetrag und sie müssen sehen, dass sie mit diesem Pauschalbetrag eben eine gute Behandlung hinkriegen. So, jetzt würde man denken, das ist doch ein prima Grundgedanke. Das ist wieder ökonomisches Denken, Effizienzsteigerung. Ja, in der Praxis zeigt sich aber, dass es inzwischen doch viel vielfältig empirisch belegt, dass so eine Art Igel und Fuchs geht los. Der Intelligenz, wie man diese Vorgaben so umgehen kann, ja, oder mit ihnen so umgehen kann, dass man doch möglichst gut über die Runden kommt und eigentlich immer weiter ist als die Kontrolle. Mhm. Es geht immer darum, eins weiter zu sein als die Kontrolle. Und dann wird da eben ausgereizt, was man noch an Zusatzdiagnosen vergeben kann oder wie man hier noch was nachbessern kann. Also das sind so typische Spielchen der strategischen Rationalität, die dann losgehen, wenn man eine komplexe Praxis wie die Krankenbehandlung ökonomisch steuern will und erreicht dann oft paradoxe Effekte. Also es könnte sein, dass es eine Weile billiger wird und dann wird es aber doch teurer, weil inzwischen die Subjekte gelernt haben, diese ganzen Kontrollmechanismen für sich selbst doch wieder zu verwerten und zu umgehen.
Das heißt, man kommt aus diesem Spannungsfeld eigentlich fast gar nicht raus.
Nein.
Das wird immer umkämpft, also diskutiert bleiben wahrscheinlich. Es gibt keinen Idealweg wahrscheinlich. Ich hatte vorhin so zwischendurch mal überlegt, ob es vielleicht der Begriff der Nachhaltigkeit sei, der vielleicht helfen kann, indem man sagt, Privatisierung an einigen Stellen durchaus zulassen, weil da eben durch die Konkurrenz ein gewisser Innovationstrieb da ist, Antrieb da ist, ja, die Dinge mal in Frage zu stellen und eben auch auf Ökonomie zu gucken. Aber es darf immer nur so weit gehen, um dass der Gesamtbetrieb oder der Ursprungszweck dadurch nicht in Frage gestellt wird.
Ja, wir waren jetzt ja in diese Diskussion gekommen durch Ihre Frage, woher denn die Standards nehmen,
ja, genau,
um gut oder schlecht zu beurteilen, Fortschritt oder Rückschritt. Ich hatte gesagt, man kann bei Institutionen, das Beispiel war das Krankenhaus, auf die rechtfertigenden Zwecke dieser Einrichtung zurückgehen. Ja?
Genau.
Und das ist, Krankenhäuser sind eben nicht dazu da, dass Gewinne gemacht werden, sondern dazu da, dass Patienten behandelt werden. Wenn damit Gewinne gemacht werden können, umso besser. Aber wenn das eine dem anderen in die Quere kommt, ist klar, was Vorrang hat.
Genau.
Naja, nun sind andere Praktiken auch anders beschaffen und man muss dann eben jeweils in die konkrete Praxis einsteigen und gucken, worum geht's da eigentlich? Aber die Pointe, der Zweck, die Ziele, die es rechtfertigen, dass wir etwas so und nicht anders machen, ja? Also worum geht's uns in einer Praxis? Die sind eigentlich die Quelle der Standards. Also um noch ein weiteres Beispiel zu erwähnen, also jetzt eins, was mir näher liegt als die Krankenhäuser, die Universitäten. Ich meine, wir sind hier in einer privaten Universität und man könnte ja auch sagen, man könnte in Frage stellen, ob die Organisationsform eines gemeinnützigen Unternehmens überhaupt eine geeignete Organisationsform ist, um die Ziele der Universität zu verwirklichen. Was sind die Zwecke oder Ziele von Universitäten? Sind Lehre und Forschung. Man sieht ja, also Witten ist ja eigentlich der Beweis dafür, dass man mit Unternehmensgeist und eben in privatwirtschaftlichen Formen auch Lehre und Forschung betreiben kann, so dass man sogar Impulse für diejenigen entwickelt, neue Impulse, Innovationen entwickelt. Man denke nur an unsere Medizin hier in Witten, Reformstudien, Modellstudiengänge. Impulse, die anders gar nicht in Gang gekommen wären. Also man kann eine Vorreiterrolle erfüllen. Also mithin, es zeigt sich, dass eine private Organisationsform auch für solche Zwecke wie Forschung und Lehre eine durchaus bekömmliche Form sein kann. Man muss sie nur richtig einrichten. Also sie muss gut konfiguriert sein, könnte man sagen. Also man kann von vornherein eigentlich nie sagen, eine bestimmte Organisationsform ist garantiert schlecht für den und den Zweck, sondern man muss damit experimentieren. Also wichtig ist nur, den Zweck nicht aus den Augen zu verlieren. Also wenn ich mir jetzt eine pervertierte private Hochschule vorstelle, dann wäre das eine, die nicht mehr Forschung und Lehre betreibt, sondern die es irgendwie geschafft hat, also die irgendeine Cash-Cow entwickelt hat, sagen wir mal MBA, Wirtschaftsstudiengänge, die hochbezahlt sind, deren Produktion für die Hochschule mit geringen Kosten verbunden ist, also wo man viel Geld reinkriegt und wenig Geld ausgeben muss, im Grunde aber engstirnige Ökonomen produziert, die Welt garantiert nicht besser machen.
Ja, wir haben ja den Vorteil, dass wir diese Gemeinnützigkeit haben. Das heißt also, das Geld, was hier, wenn es überhaupt einen Gewinn gibt, der fließt ja dann automatisch auch wieder in das System wieder rein, weil es ja es darf im Grunde nichts übrig bleiben. Das
ist eben die Gemeinnützigkeit, ja.
Das wäre ja anders gewesen, wenn im Jahre, was war es denn, 2008, ein großer Investor auf dem Gebiet der Weiterbildung hier eingestiegen wäre. Da wäre ja eine klare Renditeforderung da gewesen. Glauben Sie, dass die Uni dann noch diesen Charakter gehabt haben würde, den sie heute hat? Oder ob dann durch diese Renditeerwartung das einfach hier anders aussehen würde, so wie Sie es gerade skizziert haben?
Ja, ich erinnere mich allzu genau an die Situation, auf die Sie jetzt anspielen, denn ich war damals ja auch noch Dekan und hatte diese ganzen Verhandlungen. Also nicht nur vor Augen, sondern ich war Teil davon. Und ich meine, dass es damals sehr, sehr, sehr gut war, dass wir diese wie soll ich sagen, Übernahme vermeiden konnten. Mhm. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wenn man diese Universität damals nur gerettet hätte, indem man sie unter Renditeerwartungen gesetzt hätte, durch diesen Wechsel, dass hier vieles schlechter geworden wäre. Ich sage das jetzt so pauschal, weil jetzt die Zeit ist, irgendwie in Details zu gehen, aber das ist meine persönliche Einschätzung, die auf vielen Einzelheiten basiert. Ich glaube, dass man mit universitärer Bildung eigentlich nur unter ganz seltenen Bedingungen Geld verdienen kann. Es ist eigentlich keine Aktivität, mit der man gut Geld verdienen kann. Das ist mit Weiterbildung schon anders. Weiterbildung hat ja eine andere Zielgruppe als jetzt junge Menschen, die ein Studium machen. Mit Weiterbildung kann man Geld verdienen. Aber ob man es mit universitärer Ausbildung, also mit Erststudien, man damit Geld verdienen kann, möchte ich bezweifeln. Schon gar nicht kann man damit verdienen, wenn es um teure Studiengänge geht. Also Medizin ist ja einer der teuersten Studiengänge. Also nicht nur im Sinne dessen, was Studierende bezahlen, sondern vor allen Dingen im Sinne dessen, was es braucht, um diesen Studiengang überhaupt zu stemmen, also um ihn am Laufen zu erhalten. Also die Gestehungskosten für ein Medizinstudium sind extrem hoch. Und das ist ja für diese Universität ist die Medizin und die Gesundheitsfakultät profilbildend und sie stand am Anfang dieser Universität. Und ich glaube, es ist gut, dass auch dieser ökonomisch gesehen überhaupt nicht lukrative, sondern hochproblematische Bereich gerade der Bereich ist, der in Witten am stärksten nach vorne gekommen ist und gute Ergebnisse gebracht hat.
Ja, das hoffen wir ja auch, dass das Impulse für die Gesellschaft hat. Wir haben ja damals ich sage wir, weil ich aus dem Bereich Medizin komme, haben wir mit einer gewissen Freude gesehen, dass der Entwurfstext für die Einrichtung des Modellstudiengangs hier in Witten 1:1 von der Universität in Bochum übernommen worden ist. Leider muss man dazu sagen, ohne Quellenangabe. Das war ein bisschen traurig, denn da hätte man gute Punkte machen können in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen. Also man könnte es, ich glaube, es gibt viele Beispiele in der Geschichte der Wittener Universität, wo man sagen muss, da hatten wir mal eine Pionierfunktion. Mhm. Wir haben eine Zeit lang auch eine Pionierrente bezogen, so nennen die Ökonomen das. Mhm. Aber dann kommen die Nachahmer und entwickeln dann ein MeToo-Produkt. Mhm. Und das ist in gewissem Sinne ist es ja wünschenswert, also wenn gute Praktiken verteilt werden.
Natürlich.
Aber diese Verteilung ist dann natürlich, durch die verlieren wir das Profil, das wir eine Zeit lang dann haben. Da müssen wir uns was Neues ausdenken.
Ja, da kommen wir ja schon ganz in ganz aktuelle Überlegungen, was Urheberrecht beispielsweise angeht, Verwertungsrecht. Das wird ja gerade auf Twitter auch sehr heiß diskutiert. Ja. Und vielleicht können wir mal den Fokus ein bisschen umschwenken zu der Veranstaltung kommen, die jetzt gerade vor einer Woche am Montag,
ja, letzten Montag
stattgefunden 9, hat.
9. Juli,
Weil wir ja gerade auch gesagt haben, sie überlegen sich oder machen sich Gedanken zur Demokratietheorie. Also wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich zusammenleben? Vor allen Dingen, wie wollen wir zu Entscheidungen kommen? Das ist ja im Grunde das Wichtige. Jedes Mal, wenn jemand vor Gericht verurteilt wird, dann sagt der Richter ja im Namen des Volkes, bekommen Sie jetzt diese Strafe oder wird dieses Urteil gesprochen? Das heißt also, das Volk als solches ist der Souverän. Das haben wir ja auch 1989 von unseren ehemaligen DDR-Mitbewohnern deutlich vor Augen geführt bekommen, wie das auch funktioniert. Und es ist halt immer die Frage, wie kann sich denn das Volk artikulieren? Und im Moment haben wir eben diese repräsentative Demokratie. Also wir bestimmen nicht direkt, sondern wir bestimmen, wer darüber bestimmt, was bestimmt wird. Also es ist so ein bisschen verschachtelt. Es gibt aber mit technischer Unterstützung neue Möglichkeiten, Stichwort Liquid Democracy, Adhocracy, Liquid Feedback. Da geht also im Moment ganz viel an Begrifflichkeiten so herum und Sie haben ja da eine eintägige Tagung gemacht, wo ich teilweise Gast sein konnte zu dem Thema. Sie haben da zwei Pole gegeneinander gestellt. Auf der einen Seite die Demokratie, also flüssige Demokratie, die Demokratie wird transparenter, greifbarer, man kann mehr, schneller mitmachen. Das gleiche dagegen ist aber gestellt, dass der Bürger sich da herauszieht und flüchtet. Ja. Wie kamen denn diese beiden Pole eigentlich zusammen?
Ja, also wir haben diesen Workshop Flüssige Demokratie, flüchtige Bürger, Fragezeichen natürlich, das ist ganz wichtig, das war ja die Frage des Workshops. Wir haben den so geplant auf der Grundlage von längerfristigen Beobachtungen und Forschungen hier mit einer studentischen Arbeitsgruppe zu politischer Kommunikation im Internet. Und wir haben da speziell eine Plattform uns angeguckt, die es von 2007 bis 2011 gab. Der Betreiber war die Aktion Mensch. Und diese Plattform hieß diegesellschafter.de und es sollte über die Frage diskutiert werden, in welcher Gesellschaft wollen wir, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, was für einer Gesellschaft wollen Sie leben. Jeder Einzelne war angesprochen.
Das war groß plakatiert auch. Auf der Straße wurde man angesprochen.
Multimediale Aktion in allen Formaten. Also es gab auch eine Zeitung zu der Zeit, die man kaufen konnte. Und es gab Plakatierungsaktionen, es gab Fernsehspots, es gab in Kinos der Verwerbung. Also wirklich eine ganz große Aktion. Und was uns interessiert hat, war, wie wird da eigentlich diskutiert? Kommt es da zu interessanten Argumenten, die man vielleicht nicht in der Zeitung lesen kann? Ist das eine für die Demokratie wertvolle Form von Kommunikation, die da entsteht? Wir haben da natürlich, je genauer wir hingeguckt haben, desto differenzierter auch Beobachtungen machen können. Und man kann nicht pauschal sagen, es ist wertlos oder es ist wertvoll. Aber es haben sich bestimmte interessante Schwierigkeiten gezeigt, da eine produktive Diskussion auf dieser Plattform hinzubekommen. Und diese Schwierigkeiten hatten alle zu tun mit mangelnder Verbindlichkeit. Mhm. Und das war dann auch die These, die wir bei diesem Workshop vorgestellt haben, also was jetzt die von uns untersuchte Diskussion betrifft, die These von der strukturellen Unverbindlichkeit. Also es ist schwer, ernsthaft eine Diskussion über belangvolle Fragen zu führen in einer unabsehbar großen, anonymen Gemeinde, ich will nicht sagen Gemeinschaft, von Kommunikatoren in einem Netz, die diese Kommunikationen, die da entstehen, die sind von viel Unsicherheit gekennzeichnet, weil man nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Es werden ja oft gar keine Klarnamen gegeben und wenn dann Daisy Duck mit Batman 3 diskutiert, ist von vornherein eine gewisse Unernstheit in dieser Diskussion, egal worum es geht. Und auf der anderen Seite kann man die Gründe gut verstehen, warum zunehmend die Mitwirkenden an solchen Kommunikationen vermeiden, ihre nachverfolgbaren Klarnamen, ihre Identitäten preiszugeben. Also es ist eine gewisse Zweischneidigkeit. Das Urbild der Verbindlichkeit ist eigentlich die Face-to-Face-Kommunikation, also von Angesicht zu Angesicht. Man hat eine direkte Rückkopplung, man sieht, was der andere macht, man ist körperlich beteiligt, man ist im selben Hier und Jetzt und kann direkt reagieren. Also selbst bei, sagen wir mal, Gruppen bis zu 50 Personen kann man dann, wenn alle sich Mühe geben, auch ganz gut diskutieren, aber darüber hinaus wird es sehr schwierig. Mhm. Und diese tolle Kommunikationstechnik, die auch auf dieser Plattform eben durch die Software entsprechend instrumentiert wurde, die ermöglicht natürlich unabsehbar große Vernetzungen von Kommunikation. Dann wird man erstmal denken, das ist ja eine tolle Sache. Mhm. Ist es ja auch. Aber für bestimmte Zwecke, eben um eine stringente Diskussion zu führen, erweist sich diese tolle Technik dann doch als hinderlich irgendwie. Also es kommen mehr Kommunikationsmöglichkeiten zustande, aber ob dadurch schon mehr wertvolle Kommunikation zustande kommt, das steht noch vollkommen in Sternen. Ja, das waren so die Hintergründe, warum wir diesen Workshop gemacht haben. Dazu kam dann die aktuelle Entwicklung in der Piratenpartei, die eben seit einiger Zeit versuchen, ihre eigenen Unverbindlichkeitsprobleme durch Software, durch gute Softwarelösungen denen beizukommen. Das heißt, es gibt eben Abstimmungssoftware und auch Diskussionssoftware. Das sind die Namen, die Sie ja erwähnt haben. Und die Piratenpartei ist im Moment diejenige politische Partei, die am stärksten ihre eigenen Anliegen auf solche technisch interessanten Kommunikationsformen schiebt und diese Dinge mit großem Interesse auch aufgreift und entwickelt. Das hat uns wiederum interessiert, also welche Pro- und Kontra-Argumente gibt es eigentlich, um etwa in einer Partei bestimmte Abstimmungssoftware einzusetzen, mit dem Ziel, die innerparteiliche Demokratie zu verbessern. Mhm. Und da haben wir auf diesem Workshop interessante Pro- und Kontra-Argumente gehört. Die reichten, also im Negativen, von dem Vorwurf, dass mit so einer hochgetakteten und direkten, Entscheidungszwang getriebenen Umsetzung von Willensbildungsprozessen die Demokratie abgeschafft wird. Das war der stärkste Vorwurf. Das sei gar nicht mehr Demokratie, das sei Postdemokratie. Gewissermaßen nur noch ein kybernetisches, sich sofort immer schnell selbst regeln. Also die verallgemeinerte Meinungsumfrage, könnte man sagen. Das ist Online-Meinungsumfrage. Da fehlt dann eben die Zeit des Überlegens, die es braucht in der Politik, um vielleicht eben nicht nur der Reflex von gerade vorherrschenden Präferenzen oder Meinungen zu sein, sondern auch eine kritische Distanz dazu einnehmen zu können. Also die Befürchtung war, dass durch diese Technisierung die Distanz völlig verloren geht. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch starke Argumente zugunsten dieser softwareunterstützten Demokratieformen. Und das stärkste Argument, was ich so bisher sehe, ist, dass man in diesen Formen, anders als in der bestehenden parlamentarischen und repräsentativen Demokratie, kurzfristig die eigene Stimmkraft weitergeben kann, delegieren kann oder auch zurückziehen kann. Also man kann sie verteilen auch auf Personen, die man für vertrauenswürdig hält für bestimmte Themen. Also ich möchte zum Beispiel meinen Delegierten X für verkehrspolitische Themen und einen anderen Delegierten Y für Nachrichtentechnik oder Bildung. Mhm. Und dann kann ich diese Delegation differenzieren und ich kann sie auch wieder neu anordnen. Und das ist natürlich eine Flexibilisierung, das ist ja in diesem Wort flüssig auch mitgemeint, die über alles hinausgeht, was wir in dem relativ langsamen und starren System der periodischen allgemeinen Wahlen von Abgeordneten und so weiter bisher so kennen.
Mhm. Wo kommt denn genau die Unverbindlichkeit eigentlich da hinein aus Ihrer Wahrnehmung? Also, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Situationen im Kegelverein, sagt jemand, man müsste mal die Bahn erneuern oder so. Ja. Und dann sagen sie von euch, ja prima, gute Idee, kümmere dich drum. Und nein, ich will es aber nicht machen, aber es soll sich mal jemand drum kümmern. Man wird sofort mit dieser Idee in Verbindung gebracht und auch bekommt auch die Verantwortung dafür, dass es passiert. Ja. Dadurch, dass ich mich hinter einem Daisy Duck oder einem Batman 03 verstecke, ist die Idee an solches ja nicht schlecht und ich kann mich davor schützen, dass alle mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, ja dann mach doch. Ich meine, ist ja in der Arbeitsgruppe hier an der Universität auch so. Wenn ich in der Arbeitsgruppe sitze und mache einen Vorschlag, muss ich immer damit rechnen, dass jemand sagt, oh prima, verfolg das mal, mach das mal weiter, mach mal einen entscheidungsreifen Vorschlag draus. Ja. Das überlege ich mir dann auch zweimal, ob ich einen Vorschlag mache oder nicht.
Genau. Und so überlegen sich manche auch zwei- und dreimal in diesem Liquid Democracy System, ob sie sich überhaupt zu Delegierten erheben lassen. Also man kann sie im Moment wohl noch nicht vermeiden. Also wenn einem jemand vertrauenswürdig findet und möchte einem Stimmen übertragen, dann werden die einem übertragen. Dann habe ich diese Stimmen aber auch und muss sehen, was ich damit anfange. Für viele ist bereits das zu viel an Verantwortung Übernahme und sie wären das gerne los, würden es gerne verhindern. Ich meine, da sieht man die Bürden der Verantwortung. Also Delegierter zu sein, heißt auch Verantwortung zu übernehmen. Und ja, vielen ist das zu viel. Also ich meine, es ist eines irgendwie folgenlos zu kommunizieren und es ist ein ganz anderes, sich festzulegen, Verantwortung zu übernehmen und dann auch an Erfolg oder Misserfolg den abgerechnet zu bekommen, ja, daran gemessen zu werden. Und die Unverbindlichkeit kommt in diesen zusammen, also in politischer Kommunikation meine ich oft daher, dass man gar kein klares Anliegen hat, das jetzt realisiert werden soll. Also wo es ein Anliegen gibt, also wo etwas Bestimmtes erreicht werden soll, kann man viel besser sehen, was der Einzelne dazu beiträgt, ob er überhaupt was beiträgt. Und da entsteht Verbindlichkeit aus einer Zwecksetzung heraus. Wenn ich aber, oder solange ich aber nur so Meinungen hin und her drehe, also gewissermaßen abgehoben diskutiere, brauche ich kaum Verbindlichkeit. Ich meine, es gibt ja auch Diskussionskontexte, in denen es ist wunderbar und förderlich, dass überhaupt keine Verbindlichkeit besteht. Aber wenn es jetzt um Zwecke geht, die erreicht werden müssen, Ziele, die erreicht werden müssen, dann brauche ich Verbindlichkeit. Und dann könnte es sein, dass so flüchtige Kommunikation, die es den Teilnehmern jederzeit erlauben, wieder abzutauchen, dass die dysfunktional sind. Also sie fördern nicht die Realisierung von Zwecken.
Bei der Einlösung dann hinterher, also nicht mehr greifen.
Ja, also you have to walk the talk. Also man kann nicht nur reden, sondern man muss, also wenn es um wenn es darum geht, was zu erreichen, muss man auch konsequent zu dem stehen, was man gesagt hat. Man muss etwas umsetzen, man muss dabei bleiben und aus dieser Verantwortung dafür, dass auch etwas geschieht und nicht nur gesagt wird, dass etwas geschehen soll, erwächst diese Verbindlichkeit oder bleibt eben aus.
Wie das ein Kabarettist mal sagte, früher war es so, das Erreichte zählt und heute sei es so, das Erzählte reicht.
Ja, das ist eine gute Pointierung.
Insgesamt eine sehr, was ich mitbekommen habe, spannende Diskussion mit sehr auch unterschiedlichen Teilnehmern. Die Piratenpartei war durch eine Person direkt sogar, durch
zwei, waren mehrere,
dabei, mehrere direkt vertreten. Was ich auch sehr schön finde, dass also die, wir sollten natürlich sehen, dass die Universität als solches sich nicht einzelnen Parteien irgendwie jetzt zuwendet, sondern sowas wie eine Überparteilichkeit hat. Aber an der Stelle eben geht es ja nicht um die Partei und ihre Position, sondern um die Methode, wie die Partei arbeitet. Und das ist etwas Neues mit allen Vor- und Nachteilen. Und
ja, also dass wir uns mit der digitalen Kultur beschäftigen sollen, ist ohnehin klar, denn das ist ja da entsteht gerade die Zukunft. Und wenn wir uns hier als Universität verstehen, die gesellschaftliche Verantwortung oder soziale Verantwortung, wie es auf unserer Fahne steht, eben fördern will, dann müssen wir uns natürlich mit den neuesten Entwicklungen auseinandersetzen. Die sind nämlich gesellschaftlich folgenreich. Und jetzt spezieller diese angeblichen Fortschritte in der Demokratie, da gilt genau das, was ich vorhin sagte. Man muss sehen, was da eigentlich behauptet wird. Man muss das genau angucken. Es ist hochinteressant und es könnte ja sein, dass darin wirkliche Verbesserungsmöglichkeiten unserer demokratischen Governance-Formen eben stecken, dass man sie vielleicht noch weiterentwickeln, entbinden oder sogar noch finden muss. Auf jeden Fall sind das Entwicklungen, wo wir mit aller Intelligenz, die wir haben und mit aller wissenschaftlichen Intelligenz eben rangehen müssen. Und insofern ist das natürlich auch etwas für die praktische Philosophie. Allerdings nur im Verbund mit anderen Disziplinen. Also jetzt in unserer Forschungsgruppe haben wir eben auch soziologischen Sachverstand.
Um das damit einfließen zu lassen, ja. Sie können das ja mit den Prinzipien der Philosophie im Grunde ja nur begleiten. Also so nicht selber steuern, nicht selber
Ja, die Philosophie bietet eigentlich, naja, wie kann ich das sagen? Sie bietet die Möglichkeiten, über viele Dinge freier nachzudenken, als jetzt, wenn man schon eine bestimmte disziplinäre Brille aufhat. Mhm, ja? Also insofern sind Philosophen oft auch gute Moderatoren zwischen Disziplinen.
Ja. Ja, die können sich erlauben, auch mal den Schritt wieder zurückzumachen, sich nicht von der Sache so richtig absorbieren zu lassen, reinziehen zu lassen.
Ja.
Ja, dann würde ich das Gespräch langsam gerne zu Ende bringen, weil Ihre Studierenden gleich auf Sie warten, Herr Professor Kettner. Vielleicht ganz zum Schluss, weil ich mit Twitter eingestiegen bin, weil die Frage, haben Sie einen Twitter-Account oder nutzen Sie das sogenannte Web 2.0 selbst auch?
Ich habe keinen Twitter-Account, einfach aus zeitökonomischen Gründen. Ich finde es eine sehr interessante Entwicklung und lese viel drüber. Guck mir da auch manches an. Also mein Sohn ist natürlich digital aufgewachsen, könnte man sagen. Also da Digital Native, während ich es natürlich nicht bin.
Sie sind ein Digital Immigrant, ne? Sie sind eingewandert in dieses Land der Technik.
Genau.
Ja.
Und ich lasse mir da vieles erklären und zeigen. Aber ich selber habe nicht die Kommunikationsgewohnheiten, also ich kann mir nichts abgewinnen, also in einer sehr begrenzten Zeichenzahl dann auch sehr viele Botschaften zu empfangen oder zu senden. Das ist mir, das Gezwitscher ist mir zu ablenkend.
Mhm. Ja. Gut, also auf Twitter finden wir sie nicht, auf Facebook dann wahrscheinlich auch nicht.
Nein, auch nicht.
Auch nicht und bei anderen Sie werden auch keinen, Liquid Feedback Kanal betreuen, vermutlich.
Ja, also doch. Also diese eine Software ist nicht Liquid Feedback, sondern Adhocracy. Die haben eine Plattform, wo man an Diskussionen teilnehmen kann, um das auszuprobieren. Da mache ich natürlich mit.
Ah, dann kann man sie da finden. Ja, spannend. Kommen wir zum Ende. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Für die Ausführungen, für die Überlegungen. Wir haben jetzt vielleicht die Philosophie als solches jetzt nicht in ihrer ganzen Gestaltungskraft oder Bewertungskraft beleuchtet, sondern mehr so wirklich den praktischen Anteil. Also was kann der Normalbürger?
Darüber wollten wir auch sprechen.
Ganz genau.
Sie haben sehr eingestiegen mit der Frage nach der praktischen Philosophie.
Genau, das war auch mein Absicht. Also ich habe es ja am Montag erlebt, wie schnell eine Diskussion für das ungeübte Ohr völlig unverständlich werden kann. Also da werden dann nicht nur Begriffe genannt, die man nicht kennt, sondern auch ganz schnell Bezüge zu Autoren hergestellt, zu Impulsgebern.
Ja.
Das ist, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so etwas wie ein Netzwerk von Personen. Es könnte auch Facebook sein. Also wie der und der vor 3 Jahren gesagt hat oder der und der vor einem Jahr. Es ist,
ja, das stimmt. Die Wissenschaftskommunikation ist ja auch netzwerkartig organisiert. Und man sollte natürlich von einer philosophischen Diskussion nichts anderes erwarten in dieser Hinsicht, also wie die Kommunikation jetzt strukturiert ist, wie in jeder anderen Disziplin auch. Also wenn Sie auf einen Medizinerkongress gehen oder gehen Sie mal auf einen Astrophysikerkongress, da verstehen Sie dann wahrscheinlich wirklich Bahnhof. Und aber natürlich, die Philosophie ist ein ausdifferenziertes Wissenssystem und hat ihre vielen, vielen Fachjournale, ihre vielen Stämme, also ihre Tribes und hat ihre vielen Netzwerke.
Mhm. Ja, also war ein spannender Einblick und ich würde mich freuen, wenn das in dieser Art und Weise weitergeht. Also der immer mehr oder weniger immer an den neuen Techniken dranbleiben und schauen. Ich werde auch selber schauen, was da in Zukunft weiter angeboten wird und das eine oder andere da von dem Angebot sicher annehmen. Weil es einfach so, ja, ich denke, ich bin angesprochen als Bürger.
Ja, es ist ja auch interessant. Also ich meine, es ist ja auch wirklich genau an der Zeit, solche Entwicklungen zu untersuchen.
Ja,
wir bleiben da dran jedenfalls.
Super, klasse. So, und dann nochmal Dankeschön. Wir machen jetzt hier ein Ende. Professor Kettner von der Fakultät für Kulturreflexion, Studium Fundamentale, war heute mein Gesprächspartner. Lehrstuhl für praktische Philosophie und angewandte Ethik. Jetzt haben wir es korrekt. Das hatte ich vorher nicht richtig gesagt. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.